Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Für all diejenigen, die uns schon sehr lange zuhören, vielleicht sogar vom Start des Wandelwerker-Podcasts an, gibt es heute eine Wiederholung. Wir setzen den Podcast mit Professor Dr. Birdline nochmal an diese Stelle, weil wir zum einen die Podcast-Folge für so relevant halten, weil sie die Basic-Informationen für die Methodik Behavior-Based Safety beinhaltet und weil sie auch Teil des Safety Culture Online-Kurses ist. Und in dieser Podcast-Folge erfährst du vom Pionier des Behavior-Based Safety-Ansatzes in Deutschland, wie dieser Ansatz funktioniert. Und das können wir dir auch schon verraten, ab dem 1.3. ist der Safety Culture Online-Kurs wieder verfügbar und Professor Birdline wird auch Teil des Kurses sein und gemeinsam im Modul Behavior-Based Safety ein Live-Coaching mit uns gestalten. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und würde mich sehr freuen und lade dich herzlich ein, dass du beim Safety Culture Online-Kurs in der neuen Runde über 7 Wochen mit dabei bist. Alle Informationen hierzu findest du unter www.safetycultureonline.com und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge mit Professor Birdline. Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen in einer weiteren Folge im Wandelwerker-Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast, und zwar Herr Professor Dr. Christoph Birdline. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, um vielleicht Sie kurz vorzustellen für unsere Hörerinnen und Hörer. Sie sind Dozent oder berufener Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Würzburg-Schweinfurt. Und lehren dort an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften.
Und das ist richtig.
ein Thema, wo man jetzt noch nicht direkt in der Arbeitssicherheit drin ist, aber da gehen wir, glaube ich, gleich gerne mal drauf ein. Und wie ich auf Sie gestoßen bin, das war insbesondere ein Buch, das Sie geschrieben haben, und zwar das Thema verhaltensorientierte Arbeitssicherheit. Da haben Sie das Buch auf dem Markt geschrieben, was man eigentlich heranziehen kann, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und um vielleicht auch noch ein weiteres zu nennen, Einführung in die Verhaltensanalyse. Ist so das ein oder andere Buch, wo man Sie dann und Ihr Wissen auch sich anschauen kann und zur Verfügung steht. Mhm. Vielleicht angewandte Sozialwissenschaft ist jetzt nicht nur Thema Arbeitssicherheit. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, was Sie so machen in Ihrem Lehrstuhl thematisch.
Also vielleicht erlauben Sie mir kurz so einen Ausflug, wie ich überhaupt auf das Thema Arbeitssicherheit gekommen bin. Ich bin von der Ausbildung her, also studiert habe ich Psychologie ursprünglich, hatte auch mit der Arbeitssicherheit eigentlich gar nicht viel am Hut, obwohl ich im Studium schon den Schwerpunkt hatte Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Bin dann eigentlich erst auf Umwegen zum Thema Arbeitssicherheit gekommen, und zwar habe ich mich schon immer sehr in der Psychologie für den verhaltensorientierten Zweig interessiert. In der Psychologie, da gibt es immer so ein paar verschiedene Schulen oder Schwerpunkte, und mich hat immer dieses eher naturwissenschaftlich verhaltensorientierte sehr stark interessiert. Und mich hat dann vor so knapp 20 Jahren ein Kollege aus den USA mal angeschrieben, ob ich Interesse hätte, ein Projekt zu begleiten zum Thema verhaltensorientierte Arbeitssicherheit in Österreich, wo er einen deutschen Muttersprachler gesucht hat. Ich hatte schon ein bisschen was von Behavior-Based Safety, heißt das Ganze auf Englisch, gehört, fand das sehr interessant und habe mich dann darauf eingelassen und bin so quasi über die Praxis auch zur Theorie gekommen. Also habe mich dann auch damit beschäftigt, was sind da die theoretischen Hintergründe. Habe dann entdeckt, ziemlich schnell entdeckt, dass Behavior-Based Safety etwas ist, was sehr gut erforscht ist mittlerweile, also wo es sehr viele Studien drüber gibt, was auch außerhalb Deutschlands, muss man tatsächlich sagen, in vielen Firmen tatsächlich praktiziert wird. und tatsächlich auch messbare Erfolge bringt. Also sprich, dazu führt, dass tatsächlich messbar die Zahl der Arbeitsunfälle deutlich zurückgeht. Also es ist tatsächlich, das klingt ein bisschen angeberisch immer, aber es ist tatsächlich so, dass Behavior-Based Safety das am besten untersuchte und tatsächlich nachgewiesen wirksamste Programm zur Verhaltensänderung im Bereich der Arbeitssicherheit ist. Das Ganze hat mich also fasziniert, weil es etwas wissenschaftlich abgesichert ist, was mir wichtig einfach ist, dass das nicht einfach nur so eine Mode ist sehr stark auf diesen verhaltensorientierten Zweig natürlich aufbaut, mit dem ich mich sehr verbunden fühle. Und es ist halt eine der wenigen Maßnahmen so im Bereich der Psychologie, wo Psychologen mal wirklich so vom Leder ziehen können und sagen können, jawohl, das wirkt. Das ist nicht so, dass ihr nur darauf hoffen müsst, dass das vielleicht irgendwie was bringt und die Leute finden es ganz gut, sondern ihr könnt tatsächlich sehen, das hat was gebracht und das rechnet sich auch.
Ja. Und wie viele Jahre ist das jetzt her, dass Sie über Ihren US-Kollegen dann in Österreich auf das Programm gestoßen sind?
Das ist so knapp 20 Jahre her. Das war so 2001, 2002 um den Dreh rum, dass der Kollege mich kontaktiert hat. Mhm. Ich habe dann ein Projekt angefangen in einer Firma in Österreich, die Gasdruckflaschen herstellt und habe das dann über mehrere Jahre hinweg auch mit begleitet. Mhm. Also wir haben dort Mitarbeiter geschult, haben denen dabei geholfen, Steuerungskreis einzurichten und so weiter. Ich habe das dann ziemlich schnell auch alleine gemacht, weil der Kollege aus USA natürlich jetzt die Mitarbeiter dort schlecht schulen konnte und so weiter. Ja. Und konnte das auch noch so weit begleiten, dass ich wirklich von den Leuten dort auch die Zahlen bekommen habe, dass sich dort, die hatten zuvor schon eine ganz gute Entwicklung in der Zahl der Arbeitsunfälle, aber dass das innerhalb von 2 Jahren nochmal um 50% runtergegangen ist, was mich natürlich sehr gefreut hat. Vielleicht hatten wir auch ein bisschen Glück, muss ich natürlich sagen, aber tatsächlich war das nochmal sehr überzeugend, auch in dem ersten Versuch, den ich da quasi übernommen habe, dass tatsächlich einer Firma geholfen hat, nochmal ganz dramatisch ihre Arbeitsunfallzahlen zu reduzieren.
Und also die Reduzierung von Arbeitsunfällen in 2 Jahren um 50% ist eine Ansage. Mhm. Und ich glaube, da fragt sich jetzt so der ein oder andere, die ein oder andere Packer für Arbeitssicherheit, wie macht man das? Also nicht jedem ist Behavior-Based Safety ein Begriff. Vielleicht können Sie einmal darauf eingehen, was ist denn eigentlich Behavior-Based Safety und welche Stufen sind es, die in diesem Programm oder die einfach dort inkludiert sind?
Also Behavior-Based Safety ist, es gibt ja Programme im Bereich der Arbeitssicherheit, die von irgendwelchen Firmen entwickelt wurden zum Beispiel. Also da ist zum Beispiel relativ prominent ja von DuPont gibt es Programme zur Verbesserung der Arbeitssicherheit. Behavior-Based Safety ist jetzt nicht etwas, was irgendwie eine Firma entwickelt hat, sondern Behavior-Based Safety ist eigentlich die Anwendung von verhaltenswissenschaftlichen Prinzipien, die man auch schon in ganz anderen Bereichen erprobt hat, einfach nochmal auf das Thema Arbeitssicherheit. Also es gibt da so eine Anekdote, die finde ich immer ganz, ganz illustrativ. Und zwar Beth Sulzer-Atzeroff, das ist so eine der Mitbegründerinnen von Behavior-Based Safety. Die hat in den 70er Jahren an der Universität gearbeitet. Ihr Mann war Chemieprofessor und sie hat in der Zeit sich mit autistischen Kindern beschäftigt, wie man denen helfen kann. Ne?
Ja.
Und ihr Mann kam eines Tages wohl nach Hause von der Arbeit und hat erzählt, es gab einen schlimmen Arbeitsunfall im Chemielabor. Da hat sich ein Student mit Säure verätzt, die Augen. Und das wäre nicht passiert, wenn er die Sicherheitsbrille getragen hätte. Und die Frau Sulzer-Atzeroff hat dann angefangen nachzudenken, Moment mal, das war ein Verhaltensproblem. Das war jetzt nicht ein Problem der Ausstattung, der hätte sich erarbeiten können, hat es aber nicht getan. Und Mensch, für Verhalten, da sind wir Verhaltensanalytiker, nennen wir uns, da sind wir doch die Experten dafür. Und was können wir tun, um Verhalten von Menschen so zu beeinflussen, dass möglichst das sichere Verhalten auftritt? Also es war nicht so dieser Ansatz, wir haben das Problem, eine Firma, die möchte ihre Arbeitsunfallzahlen reduzieren, sondern eher so dieser Ansatz, Moment mal, wir machen doch da schon was, lasst uns mal überlegen, wie können wir das übertragen. Und das war so Mitte der 70er Jahre fing das an, dass dann zunehmend mehr Verhaltensanalytiker, die eben zuvor mit Kindern gearbeitet haben, mit Menschen mit psychischen Problemen und so weiter, sich mal angefangen haben, mit diesem Thema Arbeitssicherheit zu beschäftigen. Und da auch sehr schnell dann verschiedene Maßnahmen entwickelt haben, die aber von den Grundprinzipien her eigentlich ähnlich aufgebaut sind, wie jetzt zum Beispiel Maßnahmen im Bereich der Erziehung, im Bereich der Förderung von Menschen und so weiter. Es gibt mittlerweile so einen gewissen Bestand an, was muss eigentlich ein Programm beinhalten, damit es sich Behavior-Based Safety nennen kann.
Okay.
Und ich habe das selber mal so zusammengefasst, wobei das jetzt nicht meine Idee oder Entwicklung ist, sondern eigentlich nur das, was ich so aus der Literatur zusammengefunden habe und auch was andere Experten im Bereich Behavior-Based Safety mit festgestellt haben. Und wir sagen, Behavior-Based Safety, das muss, wenn eine Maßnahme erfolgreich sein soll, muss das bestimmte Kriterien berücksichtigen. Mhm. Wir müssen erstens mal Verhalten definieren.
Ja.
Das Problem im Bereich Arbeitssicherheit ist oft, ich kenne das von Firmen, die mich kontaktieren und dann sagen, wir haben Probleme mit dem Verhalten im Bereich der Arbeitssicherheit. Ich sage immer, was haben Sie denn für ein Verhaltensproblem? Und dann kommen so Aussagen wie, naja, die Leute, die haben kein Sicherheitsbewusstsein. Das Problem ist, sowas wie Sicherheitsbewusstsein, das ist kein Verhalten. Ne? Das kann ich nicht beobachten, das kann ich nur erschließen. Ne? Das heißt zum Beispiel, ich weiß jetzt auch gar nicht, ich sehe Ihr Sicherheitsbewusstsein gerade nicht.
Nee, steht mir nicht hier oben geschrieben. Ne?
Steht da irgendwo nicht. Ne? Ich könnte Mutmaßungen darüber anstellen, ob Sie sowas haben wie ein Sicherheitsbewusstsein, wenn ich Sie so über den Tag hinweg beobachten würde, mitgeben würde, was Sie so tun und sagen und so weiter. Aber das ist ja kein Verhalten, sondern eher so eine Umschreibung für Verhalten. Mhm. Das heißt, der erste Schritt ist, dass wir uns erstmal drüber klar werden, ganz banal, ganz einfach, was ist eigentlich das sichere Verhalten?
Und
das, da tun sich merkwürdigerweise Leute ziemlich schwer damit, oft so dieses Banale mal festzustellen. Ganz banal ist zum Beispiel ein sicheres Verhalten, sich, wenn man die Treppe rauf oder runter geht, am Handlauf festzuhalten.
Der Klassiker.
Und es wird ja gern belächelt. Ne? So eine Art, na ja, Treppe. Gucken Sie sich mal die Statistiken der Unfallversicherungen an.
40.000 sind es,
Genau, mit die. Ja. Ich glaube, Sie hatten das neulich auf Ihrem auf Ihrer Social-Media-Seite. Haben wir das, glaube ich, sogar mal zitiert halt. Das ist eine der am meisten unterschätzten Risiken, dass man von der Treppe runtersegelt und sich dabei schwer verletzt. Ne?
Ja, also, weil jeder laufen kann. Ne?
Ja, klar. Und wir sind ja nicht zu blöd zum Laufen. Genau. Aber wir würden das Risiko zu verunfallen reduzieren, wenn wir uns einfach konsequenter am Handlauf festhalten würden. Und das wäre so ein prototypisches sicheres Verhalten. Die Frage ist nur, wie bringe ich Leute dazu, das Verhalten zu ändern? Ich halte mich jetzt immer am Handlauf fest. Natürlich, indem ich den Leuten das erkläre, indem ich die Möglichkeit schaffe überhaupt, sich am Handlauf festzuhalten. Wo kein Handlauf ist, kann ich mich nicht dran festhalten.
Ja.
Ich muss es wissen, warum das wichtig ist. Ich muss mir vielleicht schon mal ein paar Gedanken drüber machen. Aber das kennt man von sich selbst, das erhält das nicht auf Dauer aufrecht. Und drum, nächster Schritt, nachdem ich Verhalten definiert habe, was ist eigentlich sicheres Verhalten ist, ich muss es überhaupt mal beobachten. Das heißt, ich muss überhaupt mal feststellen, wie häufig zum Beispiel halten sich Leute am Handlauf fest. Das heißt, ich muss entweder bei mir selber beobachten, wie oft mache ich das, oder aber ich beobachte andere Leute. Ich stelle mich irgendwo hin in die Nähe der Treppe und guck mal, wie viele Leute sich denn eigentlich am Handlauf festhalten.
Ja.
Das Beobachten ist immer so der heikelste Punkt bei Behavior-Based Safety.
Ja.
Oder viele sagen, ja, Moment mal, da werden wir bespitzelt und da guckt jemand. Und das hat viel damit zu tun, dass wir nicht gewohnt sind, dass Beobachtungen auch was Gutes bedeuten können.
Das ist auch eine Kulturfrage, ne?
Ja, genau. Das heißt, wenn ich gewohnt bin, dass ich beobachte ihr Verhalten und danach werde ich wahrscheinlich irgendwie drin rumnörgeln, weil sagen, das hätten sie noch anders machen können und schauen sie mal, das war auch nicht okay und so weiter. Ja. Und diese Lernerfahrung, die haben wir unser ganzes Leben über schon gemacht und darum erwarten wir nichts Gutes, wenn uns einer beobachtet.
Ja, und weil wir selten das Lob dazu kriegen.
Genau, ja, weil sie ja selten hören, oh, das haben sie gut gemacht, was sie da gemacht haben. Und das gerade wollen wir bei BBS erreichen, dass wir jetzt nicht beobachten, um Leute zu kritisieren, sondern um Leute darin zu bestärken, dass sie es richtig machen. Das heißt, angenommen, ich würde Sie dabei unterstützen wollen, sich häufiger am Handlauf festzuhalten. Ich würde das beobachten und ich würde Ihnen dann vor allen Dingen Rückmeldung geben, wenn Sie es richtig machen und sagen, jawohl, Sie haben sich am Handlauf festgehalten, so haben wir es besprochen, genauso wollen wir das. Ne?
Ja.
Und wenn Sie es nicht tun, sage ich, hey, Sie wissen doch, wir haben uns darüber unterhalten, Handlauf festhalten wäre ganz gut, denken Sie doch bitte beim nächsten Mal dran. Mhm. Also das ist jetzt der dritte Punkt dann. Also ich definiere Verhalten, ich beobachte Verhalten. Drittens, ich gebe Feedback dazu. Das heißt, ich gebe Ihnen die Rückmeldung, positiv, ja. Sie haben es richtig gemacht, oder nicht negativ, sondern konstruktiv. Das heißt, ich gebe Ihnen die Rückmeldung, ja, das war nicht so, wie wir es wollten, aber beim nächsten Mal, mehr so in Form einer Instruktion, denken Sie dran, das so und so zu machen.
Ja.
Und dieses Feedback, das ist, würde ich mal sagen, auch so nochmal von diesen paar Kernelementen von BBS nochmal so das ganz Zentrale. Ohne Feedback kann ich keine Verhaltensänderung erreichen.
Ja. Also in beide Richtungen nicht, ne? Also sowohl mit positivem, ja. also als auch negativem Feedback hat immer einen Einfluss auf das, was ich tue. Ja. Und wird sonst nicht passieren, ne?
Und das ist ja eine Erfahrung, die viele Leute im Bereich der Arbeitssicherheit machen. Ich arbeite sicher oder riskant und es interessiert keinen so richtig. Ne? Mhm. Das heißt, das bemerkt eigentlich kaum jemand. Mhm. Und das geht dann oft zu Ungunsten des sicheren Verhaltens aus, weil nämlich sicheres Verhalten oft mit einem gewissen, wenn auch nur kleinen Mehraufwand verbunden ist.
Ja.
Das heißt, wenn Sie sich am Handlauf festhalten, nehmen wir mal dieses ganz banale Beispiel, dann müssen Sie den Handlauf auf den Handlauf zugehen, wenn Sie die Treppe runtergehen, ne? Und können nicht freiwillig gehen, können nicht Ihre Hände in den Hosentaschen lassen und sowas halt, ne? Sondern Sie müssen ein bisschen was mehr tun. Oder wenn Sie irgendwas über Kopf arbeiten wollen mit Leiter, dann müssen Sie die Leiter holen und so weiter. Das heißt, es ist immer so ein kleiner Mehraufwand damit verbunden mit dem sicheren Arbeiten. Und wenn ich dazu keinerlei Feedback kriege, dann passe ich mich halt dem an, was für mich letztendlich das Einfachere, auch das Bequemere auch ist.
Ja, oder was ich zu Hause genauso tue, wenn ich mit der Wäsche die Treppe runtergehe oder was ich halt so kenne die letzten 20 Jahre. Ne?
Eben, und die letzten 20 Jahre ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja über viele Jahre hinweg die Lernerfahrung gemacht. Der Rheinländer sagt, et hätt noch immer gut gegangen. Ne? Mhm. Also es ist ja immer wieder gut gegangen. Ich habe das gemacht und es ist nichts passiert. Wenn Sie jedes Mal die Treppe runtersegeln würden, wenn Sie sich nicht am Handlauf festhalten, dann würden Sie das nicht machen. Dann würden Sie sich immer am Handlauf festhalten.
Ja.
Ja. Also Feedback ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich muss die Rückmeldung bekommen, das, was ich da als Verhalten zeige, ist das Verhalten, was erwünscht ist, beziehungsweise wenn es nicht erwünscht ist, wie das andere Verhalten ausschauen sollte. Und Feedback, dritte Komponente, vierte Komponente ist, wir wollen Ziele setzen, also Ziele vereinbaren, wohin wollen wir uns verändern. Zum Beispiel, ich stelle fest, dass Sie sich in, sagen wir mal, schon 20% aller Fälle am Handlauf festhalten. Und wir sprechen drüber und sagen, naja, wir wollen mal schauen, vielleicht schaffen Sie 30%, 40%, 50%. Mhm. Sodass das Ganze eine Richtung auch hat, wo sich hin
verändern. Das ist aber, ich stelle mir das auch ein bisschen problematisch vor, weil grundsätzlich geht man erstmal davon aus, dass wir benutzen im Unternehmen den Handlauf und dann geht man davon aus, als Management-Ebene, dass natürlich im Unternehmen alle den Handlauf verwenden.
Ja.
Jetzt führt man eine Erfassung durch, diese Nulllinie, und stellt fest, ah, Mensch, 20% haben den Handlauf verwendet. Was ist unser Ziel? Wenn wir jetzt auf 100% gehen, ist das unrealistisch. Mhm. Und auch deprimierend für alle, die dort versuchen, eine etablierte Verhaltensweise zu verändern. Also da auch eine angepasste Zielsetzung zu akzeptieren, die halt erstmal in dem Moment keine 100%ige Sicherheit gibt, auch nicht den Unternehmensrichtlinien entspricht. Das stelle ich mir auch durchaus schwierig vor in den Unternehmen.
Ja, das ist wieder so diese Frage mit dem, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ne? Also wir haben es ja vorgeschrieben, aber es macht ja keiner. Und das hat auch was damit zu tun, dass ich Leute da eigentlich abholen sollte, wo sie gerade stehen. Natürlich sollten alle, wenn das vorgeschrieben ist, sollten alle den Handlauf benutzen. Ja. Wenn sie es aber nicht tun, was mache ich dann?
Ja.
Wenn ich sage, ich erwarte, dass das ab jetzt jeder macht, dann ist das ein ziemlich weiter Weg bis dahin. Also das ist genauso, wenn Sie total unsportlich sind und jetzt beschließen, ich möchte den nächsten Marathon laufen. Ne? Wenn das Ihr Ziel ist, dann verhungern Sie auf dem Weg zum Ziel, weil Sie das nicht erreichen. Sie müssen also sinnvollerweise Zwischenziele setzen und sagen, naja, bisher war ich die reine Couchkartoffel und jetzt möchte ich mal wenigstens schauen, dass ich mindestens zweimal in der Woche mal mindestens 2-3 Kilometer mich ein bisschen schneller bewege.
Oder sowas,
ne? Und gehe dann Schritt für Schritt weiter rauf. Das heißt, wir haben ja in der Arbeitssicherheit, ich denke, das kennen Sie und das kennen Ihre Hörer auch, dieses Top-Prinzip, ne? Also die Geschichte mit dem Technischen, Organisationellen und Personellen. Personell kann man gut übersetzen natürlich mit Verhalten. Technisch ist klar, wenn ich irgendeine technische Vorrichtung habe, dann kann ich mich gar nicht anders verhalten. das Problematische oft so im organisatorischen Bereich, es ist vorgeschrieben, wie man etwas zu machen hat, aber die Leute machen es nicht so. Wie gehe ich damit um? Zum einen natürlich, und in vielen Bereichen ist das unerlässlich, muss ich natürlich schon drauf gucken, dass ich, wenn jemand gegen gravierende Sicherheitsbestimmungen verstößt, dass das zum Teil auch negative Konsequenzen haben kann. Das heißt, wenn Sie neben irgendeiner Anlage, wo Propangas gelagert wird, rauchen oder sowas, das geht gar nicht. Ne? Also da probieren wir es jetzt nicht mit freundlichem Zureden, sondern das geht einfach nicht. Ne? Aber das sind ja, würde ich jetzt mal sagen, nicht so die Regelfälle im Bereich des arbeitssicheren Verhaltens oder riskanten Verhaltens, sondern meistens sind das ja Sachen, wo sie sich riskant verhalten, wo man sagt, naja, geht eigentlich noch gerade, aber es ist einfach riskanter. Das ist die Sache mit dem, steige ich auf eine Kiste, um was über Kopf zu reparieren, oder nehme ich eine Leiter? Ne?
Und meistens sind es ja auch viele Situationen, wo es in der Regel gut geht. Wo es viele Male gut geht, wo es dann halt irgendwann dann mal nicht mehr gut geht. Aber es sind ja in der Regel nicht die hauptgefährlichsten Arbeiten, sondern immer diese kleinen Tätigkeiten, Treppe laufen ohne Handlauf, umfüllen ohne Schutzbrille, ohne Abzug zu schließen, ne? All diese Kleinigkeiten im Unternehmen. Und dann gibt es noch eine fünfte Stufe, ne?
Also wir haben vier Sachen haben wir schon angesprochen, Verhalten definieren, Verhalten beobachten, Feedback geben, Ziele setzen und das fünfte Prinzip, was also ein BBS-System beinhalten sollte, ist das Prinzip des positiven Verstärkens. Das heißt, das wird ja gerne mal so verstanden, ja, positives Verstärken, das ist so Loben und Schulterklopfen und Leckerli verteilen, also beim Hund oder sowas, ne, kriegt der Hund sein Leckerli, das ist positive Verstärkung. Das ist ein sehr enger Begriff jetzt von positiver Verstärkung. Gemeint ist damit einfach, dass ich merke, dass mein Verhalten anerkannt und gewertschätzt wird. Das heißt, es geht nicht darum, einfach jetzt einen Mitarbeiter dafür zu loben, dass er einfach so sicher ist, sondern ich beobachte, was der Mitarbeiter gemacht hat und ich gebe ihm verhaltensspezifisch dazu ein Feedback und vermittle ihm mit diesem Feedback auch gleichzeitig noch, das ist das, was wir hier als Firma wollen. Das heißt, wir wollen, dass du dich im Zweifelsfall, wenn du die Wahl hast zwischen riskanten und sicheren Verhalten, dich für sichere Verhalten entscheidest. Das Problem ist, dass in vielen Firmen, ohne dass die Firmen das jetzt explizit wollen, aber in vielen Firmen ist es einfach so, bekommen als Mitarbeiter oft sehr subtil das Feedback, dass das sichere Verhalten, wenn überhaupt, dann nur so geduldet wird. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie arbeiten als Mitarbeiter an der Maschine und weil irgendwas ein Teil sich verkantet hat in der Maschine, müssen Sie die Maschine runterfahren, um die Maschine sicher zu reparieren. Also halten Sie sich an die Vorschriften. Die Maschine, die hat so eine kleine Ampel und die leuchtet jetzt rot auf. Das sieht Ihr Vorarbeiter. Er kommt dann gelaufen gleich und sagt, warum ist denn die Maschine? Warum steht denn die still? Ne? Sie sagen dann, ja, ich muss die Maschine reparieren. Der Vorarbeiter wird jetzt in den seltensten Fällen sagen, schlecht, falsch, ne? Sondern klar, er muss dann sagen, ja, stimmt schon, ne? Richtig. Aber an seiner Reaktion merken Sie schon, es wäre ihm lieber, wenn die Maschine jetzt laufen würde. Das heißt, Sie kriegen als Mitarbeiter da sehr subtil vermittelt, dass sichere Arbeiten wird jetzt vielleicht so gerade geduldet, ne?
Ja, okay.
Aber jetzt nicht explizit gewertschätzt. Ne?
Ja.
Und diese Richtung versuchen wir bei BBS umzudrehen. Wir haben, ich glaube, das war noch bevor jetzt das Band hier lief gerade, haben wir uns ja kurz darauf angesprochen, was hat das mit Kulturwandel auch zu tun?
Ja.
Und das BBS hat sehr viel mit Kulturwandel zu tun, nämlich, dass ich die Arbeitssicherheit proaktiv und positiv in der Unternehmenskultur, in die Unternehmenskultur mit einbringe. In vielen Unternehmen ist Arbeitssicherheit ein unattraktives Thema. Ich sage immer, Arbeitssicherheit ist kein sexy Thema. Ne?
Nee.
Das heißt, insofern ist es schön und bewundernswert und toll, dass Sie einen Podcast machen und sich da engagieren für, das ein bisschen aus der blöden Ecke rauszubringen, das Thema Arbeitssicherheit. Ich kenne das selber aus eigenen Erfahrungen als Mitarbeiter in Firmen, dass ja, das Thema Arbeitssicherheit, wann spricht man denn drüber, wenn ein Unfall passiert ist? Ne? Hm. Blödes, ja. Blödes Thema, wir müssen über Arbeitssicherheit mal wieder sprechen.
Das ja, ist was wenn passiert. Die Unfallquote sehr hoch ist, dann ja. auch, ne, dann kommt die nächste Strategie, ne, und so wird es ja. in der Regel häufig gehandhabt.
Ja, oder aber wenn es neue Vorschriften gibt. Ne? Das heißt, ja, es gibt jetzt neue Vorschriften, müssen wir jetzt beachten und so weiter. Aber es ist immer so ein Thema, wo selbst die, die von Fachwegen für die Arbeitssicherheit zuständig sind, selber so den Eindruck haben, na ja, wir sind froh, wenn das Thema wieder abgefrühstückt ist und wenn wir jetzt nicht mehr die Leute damit behelligen müssen. Ja. Dieses Negativthema will man mit BBS ja auch in was Positives, Proaktives verwandeln. Mhm. Das heißt, die Mitarbeiter sollen merken, ihr Engagement für die Arbeitssicherheit, jetzt nicht nur sich am Handlauf festzuhalten oder solche Dinge, sondern ganz allgemein zum Beispiel mal zu bemerken, da ist irgendwas riskant. Also ja. da ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Das wird positiv aufgegriffen. Und das kann ich nur hinkriegen, wenn ich systematisch den Mitarbeitern dazu positive Rückmeldung gebe. Wenn ich als Mitarbeiter immer wieder erlebe, naja, wenn was Blödes passiert ist, ich selber habe vielleicht was falsch gemacht, ne? Ja. Und melde das weiter, da habe ich was falsch gemacht und da wäre beinahe was Schlimmes passiert, kriege ich ja immer so ein bisschen diese Mitteilung, naja, warum hast du denn falsch gemacht? Ne? Statt zu sagen, hey, danke, dass du das bemerkt hast, ja. Das machen nämlich viele andere auch falsch und wir wollen die Leute dazu bringen, dass...
Und es ist, glaube ich, das einfachste psychologischste Prinzip, dass man mit positiver Rückmeldung oder positiver Erfahrung besser lernt als aufgrund von negativer Erfahrung.
Mhm. Ja, wenn das ist BBS ist ja etwas, was nicht für den Bereich Arbeitssicherheit letztendlich erfunden wurde, sondern zurückgeht auf ganz allgemeine Grundgesetze menschlichen Lernens und Verhaltens. Mhm. Wenn ich negative Rückmeldung dafür bekomme, dass ich was falsch gemacht habe, dann lerne ich in erster Linie daraus, diese negative Rückmeldung zu vermeiden.
Ja.
Also man merkt das ganz stark in Firmen daran, wie sehr jetzt das sichere Verhalten zum Beispiel von Kontrolle abhängt.
Ja.
Kontrolle ist, wollen wir uns nichts vormachen, ist wirksam. Das heißt, wenn ich mich bei Ihnen zu Hause an die Treppe stelle und Sie jedes Mal scharf kritisiere, weil Sie sich nicht am Treppenlauf festhalten, dann werden Sie allein irgendwann deshalb, weil Sie so genervt sind, sagen, okay, ich halte mich halt am Treppenlauf.
Dann endlich ruhig. Hat aber nichts mit der intrinsischen Motivation und dessen zu tun, dass ich verstanden habe, dass das Sinn machen kann.
Genau. Das heißt, eines Tages stehe ich da halt nicht und Sie denken, ah, Gott sei Dank, der Börtlein ist nicht da, ich kann wieder so die Treppe runtergehen, wie ich es richtig finde, ne? Nicht wie der mir das vorschreibt. Und das heißt, negative Rückmeldung erzeugt vor allen Dingen Vermeidungsverhalten. Das heißt, wir versuchen, diese negative Feedback-Geschichte zu vermeiden. Ich habe das in der Firma selber mal erlebt, mit der ich zu tun hatte. Und zwar hatten wir als Regel eingeführt, dass alle Mitarbeiter immer Sicherheitsbrillen tragen sollen, wenn sie die Werkhalle betreten. Ja. Das war nicht ganz unumstritten, weil natürlich viele Mitarbeiter gemeint haben, naja, warum soll ich die Sicherheitsbrille tragen, wenn ich nur aufs Lager gehe und so weiter. Mhm. Na, also ich denke, Sie können sich das vorstellen, dass das nicht auf ungeteilte Zustimmung traf.
Ja.
Es war trotzdem auch aus meiner Sicht eine sinnvolle Regel, weil wenn alle Sicherheitsbrille immer tragen, dann besteht nicht das Risiko, dass ich sie irgendwann mal aus Versehen nicht trage. Ne? Wir haben dann mal beobachtet, wie häufig die Mitarbeiter eigentlich tatsächlich die Sicherheitsbrillen tragen. Das heißt, uns einfach mal hingestellt und mal so unverfänglich geguckt, wie viele tragen denn die Sicherheitsbrillen. Interessant war, während der Tagschicht waren das wirklich nahezu 100%.
Okay.
Während der Spät- und Nachtschicht waren das dann nur noch so 80-90%.
Ja.
Das heißt, ich denke, jeder von uns kann sich vorstellen, was der hauptsächliche Unterschied ist zwischen Tagschicht und Spät- und Nachtschicht. Die Wahrscheinlichkeit, einen Vorgesetzten anzutreffen.
Ne? Und ich glaube, das kennt jeder, der schon bei einem Schichtbetrieb unterwegs gewesen ist. Nachts und Spätschicht herrschen andere Zustände teilweise, ja.
Genau, weil die Mitarbeiter sich, weil die Mitarbeiter sich dann eben oft unter solchen Bedingungen deshalb sicher verhalten, weil sie vermeiden wollen, eine Ansprache zu kriegen. Ja. Bezeichnend ist auch, dass nicht das 0% waren in der Nacht. Ne? Das heißt, die Mitarbeiter haben schon, viele haben das auch so gemacht. Ne?
Ja,
das stimmt. Aber Das ist das Gleiche, wie wenn Sie mit dem Auto fahren und wissen, auf der Strecke, da kann ich geblitzt werden. Ne?
Ja.
Dann fahren Sie auch nicht mit 180 auf der, durch die Stadt, sondern dann fahren Sie halt so schnell, wie Sie denken, na ja, die Straße ist breit und ich habe das im Blick und so weiter. Dann fahren Sie so schnell, wie Sie denken, dass es sicher ist.
Ja.
Das Problem ist, dass das oft nicht dem entspricht, wie es wirklich sicher ist. Ne?
Ja, das ja. stimmt. Ich habe noch, letzter Punkt war ja das Thema positiv verstärken. Meint das, was kann das jetzt sein? Kann das auch eine finanzielle Verstärkung sein für das Ziel erreichen? Also Ziel wird ja in der Regel in einem Team dann erreicht. Kann dann da eine Geldausschüttung auch stattfinden oder meint das eigentlich eher etwas anderes? Die Wertschätzung auf einer anderen Wertschätzungsebene?
Also das kann ganz Unterschiedliches bedeuten. Was eigentlich mehr oder minder obligatorisch ist und in dem positiven Feedback ja schon immer fast auch mit enthalten ist, das ist das, was Sie zuletzt angesprochen haben. Wir nennen das soziale positive Verstärkung.
Ja.
Das kann zum einen bedeuten, dass ich natürlich explizit lobe. Das heißt, ich sehe Sie, wie Sie den Handlauf benutzen und sage, hey, das haben Sie gut gemacht. Das könnte jetzt aber für Sie blöd sein, weil Sie denken, naja, warum lobt er mich für sowas Banales und so weiter und vielleicht mögen Sie mich auch nicht besonders und so weiter. Das heißt, Lob ist nicht immer etwas, was in jedem Fall und in jeder Form auch etwas ist, was akzeptiert wird. Es kommt darauf an, dass es die Person akzeptiert.
Ja.
Es kann schon genügen, dass ich Blickkontakt mit Ihnen aufnehme und Sie sehen, okay, er hat registriert, dass ich den Handlauf benutze. Ne? Dass ich nicke oder lächle oder sowas. Es hängt also sehr davon ab, auf welche Art und Weise ich das rüberbringe und auf welche Art und Weise Sie das gerne haben wollen. Je nachdem, wie die Beziehung zwischen zwei Personen ist, ist ein freundliches Lächeln und Zunicken vielleicht schon ziemlich viel. In anderen Umständen ist ein Schulterklopfen vielleicht das, was angemessen wäre oder wirklich jemanden explizit ansprechen, loben und so weiter. Also es kann sich ganz, ganz unterschiedlich äußern. Das, was Sie auch noch angesprochen haben, das Materielle, also wir nennen das materielle positive Verstärker, das ist ein bisschen mit Vorsicht zu handhaben, weil weniger, dass das an sich nicht wirken würde, also Anreize wirken tatsächlich, das Problem mit den Anreizen ist, dass sie oft entweder für das falsche Verhalten vergeben werden oder aber, dass sie letztendlich das ganze System korrumpieren. Das heißt, wenn ich jetzt Ihnen zum Beispiel, Sie haben vorhin gerade schon angesprochen, das wird oft in Gruppen praktiziert. Wir haben das noch gar nicht eigentlich mal so geschildert, wie BBS-Systeme in der Praxis aussehen, aber in der Praxis sieht das häufig so aus, sind nicht nur Sie, die sich am Handlauf festhalten sollen, sondern eine ganze Arbeitsgruppe von 20 Leuten, die beobachten sich meinetwegen sogar untereinander, gegenseitig.
Mhm.
Und jetzt haben wir als Regel eingeführt, wenn die Mitarbeiter es schaffen, sich zu 100% am Handlauf festzuhalten, dann gibt's eine Prämie von 500 € oder sowas. Ne?
Ja.
Und jetzt bin ich Beobachter und ich sehe Sie, meine Kollegin, wie Sie sich nicht am Handlauf festhalten. Ich denke, Mensch, Mist, wir waren den 500 € so nahe. Ne? Das heißt, das hätte zur Folge, dass ich entweder beim Beobachten ein Auge zudrücke, sage ich, naja, das habe ich jetzt nicht gesehen, oder dass ich Ihnen gewaltig die Hölle heiß mache und sage, hey, ich habe dir gesagt, halt dich am Handlauf fest. Du hast uns die 500 € versaut. Ne? Das heißt, das bringt so eine negative Komponente mit rein.
Okay.
Prämien, man darf BBS und materielle Verstärkung auch bei BBS, die gibt's zum Teil, aber das sind dann mehr so Sachen, die sich auf der symbolischen Ebene bewegen.
Okay.
Also zum Beispiel, wir als Arbeitsgruppe, wir schaffen es, uns zu 100% am Handlauf festzuhalten und wenn wir das geschafft haben, dann würdigt das die Firma, indem sie erstens mal uns dafür lobt und wir anerkannt werden dafür. Und damit das nicht nur hohle Worte sind, sagt der Chef, okay, ihr kriegt zum Mittagessen Pizza und Getränke spendiert und so.
Ah,
das
ja.
ist jetzt nichts.
Okay.
Das ist jetzt nichts, wo wir uns beide nicht leisten könnten, sondern das ist etwas, wo wir sagen, okay, ich könnte mir auch so eine Pizza kaufen, aber es zeigt einfach, dass das Unternehmen jetzt nicht nur mit warmen Worten das anerkennt, sondern das irgendwie auch auf eine greifbare Art und Weise.
Ja, früher gab es das, glaube ich, deutlich häufiger mit der, dass es eine Belohnung oder eine bestimmte Prämie gab bei Unfallfreiheit in bestimmten Unternehmen. Und das führt natürlich oder hat natürlich auch dazu geführt, dass Kolleginnen und Kollegen entweder ist es zu Hause passiert, die werden vors Tor geschleppt. Ja. Oder man spricht dann halt nicht drüber. Ne? Also da ist, da ist der Mensch, wenn es dann um Geld geht, gerade auch um Summen, ne? Und die dann wirklich interessant sind, wird es einfach, wird es, glaube ich, nicht mehr richtig ehrlich gehandhabt an vielen Stellen.
Das ist eine ganz greifbare, reale Gefahr. Also diese Prämien für Unfallfreiheit, da gibt es auch Studien zu, die das belegen, führen tatsächlich dazu, wenn ich dann Mitarbeiter anonym befrage, das haben solche Studien gemacht, dass die Mitarbeiter dann sagen, haben Sie schon mal einen Unfall eigentlich verschwiegen? Dass die sagen, ja, ich habe schon mal einen Unfall verschwiegen. Ich habe das auch in Firmen tatsächlich schon mitgekriegt, wo mir Mitarbeiter erzählt haben, ja, der Kollege neulich ist verunglückt und also leicht verunfallt und der Meister, der hat ihn dann zum Hausarzt gefahren, hat gesagt, erzähl bloß keinem, was das auf der Arbeit passiert ist.
Und das ist halt für die Kultur
ganz
und auch also für eine ganzheitliche Sicherheitskultur eine Katastrophe.
Ja, aber es belegt ja letztendlich, ich habe ja vorhin gesagt, Anreize wirken. Das heißt, die Frage ist nur, auf was für ein Verhalten wirken.
Ja, das stimmt.
Und wenn ich, und wenn ich einen Anreiz dafür vergebe, dass Sie keinen Unfall berichten, dann berichten Sie auch keinen Unfall. Ja. Heißt aber nicht, dass Sie sicher arbeiten.
Ja, heißt nicht, dass kein Unfall passiert. Ja. Sie haben das eh schon mal angesprochen. Jetzt haben wir die fünf Stufen einmal durch. Das WWF funktioniert auch nachweislich in ganz, ganz vielen Studien belegt ist, dass Unfallzahlen sich reduzieren lassen. Sie haben selber gerade ein Beispiel genannt, in 2 Jahren um 50%. Warum ist das hier in Deutschland, also ich musste mich ein bisschen umhören und habe tatsächlich in meinem direkten Umfeld nur ein Unternehmen gefunden, wo das eingeführt wurde und auch ein international tätiges Unternehmen. Warum ist das hier in Deutschland noch so unbekannt und wird so wenig eingesetzt, trotz dieses nachweislichen Erfolges?
Also man kann nur spekulieren. Also das ist jetzt nichts, wo ich Ihnen wirklich sagen könnte, da gibt es eine definitive Antwort drauf. Aber es gibt einige begründete Vermutungen. Also das eine hat damit zu tun, BBS ist natürlich zum einen im angelsächsischen Raum, in USA, aber auch in Großbritannien sehr stark entwickelt worden. Und das hat zum einen ein bisschen auch damit zu tun, wie die rechtliche Lage in Bezug auf Arbeitsunfälle in diesen Ländern ist. In Großbritannien und USA sind sie als Arbeitgeber direkt dafür haftbar, wenn jemand einen Unfall bei ihnen hat. Okay. Im deutschen System ist es so, dass sie das gewissermaßen an die Unfallversicherung, die Berufsgenossenschaft, ausgelagert haben. Das heißt, wenn Sie als Mitarbeiter verunfallen, dann ist Ihr Ansprechpartner die BG. Wenn Sie in den USA verunfallen, ist Ihr Arbeitgeber Ansprechpartner. Er ist vielleicht auch versichert, aber er quasi muss sich das dann wieder von der Versicherung holen.
Das streng duale System gibt es dort nicht, ne?
So wie wir es hier in Deutschland haben, ne? Genau, und das heißt, für den Arbeitgeber lohnt es sich viel mehr, was in die Arbeitssicherheit zu investieren, als bei uns.
Okay.
Jetzt gibt es natürlich neben diesen Versicherungsaspekten natürlich viele andere Gründe auch. Und gerade jetzt in Zeiten von Fachkräftemangel haben natürlich Unternehmen ein Interesse dran, bei potenziellen Arbeitnehmern auch als fürsorglicher Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und so weiter. Aber ich würde das gar nicht mal so unterschätzen. Das spielt für Unternehmen eine große Rolle, wenn sie sagen, na gut, wir haben halt Arbeitsunfälle, wir kriegen einige nicht weg, aber dafür haben wir die BG. Ne? Und wenn wir jetzt weniger Arbeitsunfälle hätten, so viel mehr haben wir davon auch nicht. Ne? Das ist mag so einer, also ich habe die etwas deprimierende Einsicht mittlerweile gewonnen, das könnte einer der Gründe sein. Ein anderer Grund ist eher auf der Anbieterseite, dass es tatsächlich in Deutschland jetzt nicht diese Anbieter auch gibt. Ich habe ja vorhin geschildert, die wissenschaftliche Entwicklung von BBS, so aus der Verhaltensanalyse in den Vereinigten Staaten. Diese sehr stark verhaltensorientierte Zugangsweise, die gibt es in Deutschland jetzt zum Beispiel an Universitäten nicht so. Ja. Also ich rühme mich ja manchmal etwas kokett und sage, ich bin der deutschlandweit führende Experte für Behavior-Based Safety.
Sind Sie
das klingt
auch?
Jetzt, klingt jetzt sehr, sehr arrogant von mir. Das fällt aber auch relativ leicht, weil ich glaube ich so ziemlich der Einzige bin jetzt an Universitäten. Ne? Also es liegt jetzt nicht an meiner überragenden Fähigkeit, sondern einfach an dem Mangel an Konkurrenz, den ich auf dem Gebiet habe. Es gibt zwar eine Arbeits- und Organisationspsychologie in Deutschland, die zum Teil das auch, also wenn Sie so die Literatur sich angucken, zum Teil tatsächlich auch BBS schon zur Kenntnis nehmen. Ich zitiere zum Beispiel gerne Kapitel von Arbeits- und Organisationspsychologen Zimolong, Elke und Trimkop. Ja. Das sind so drei der führenden Arbeits- und Betriebs- und Organisationspsychologen in Deutschland, die das mal auch berichtet haben. Die führenden Programme, bestuntersuchten und am meisten verbreiteten, sind eben BBS im weitesten Sinne, sagen die das.
Ja.
Aber es wird von deutschen Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologen trotzdem kaum zur Kenntnis genommen und kaum umgesetzt. Und das liegt einfach daran, dass wir diesen Verhalten, diesen stark verhaltensorientierten Zugang eben so in Deutschland nicht haben. Und das ist, denke ich, nochmal so eines der Probleme, dass sie sich schwer tun jetzt, als Unternehmen zum Beispiel in Deutschland, da jemanden zu finden, der das auf einer wirklich wissenschaftlich begründeten Basis anbietet. Es gibt also einige Anbieter.
Ja.
Einige, wo ich, nachdem ich mir das ein bisschen genau angeguckt habe, sagen würde, das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt BBS, was die machen, sondern das ist eigentlich mehr so dieser schon länger verbreitete Ansatz, wir zeigen den Leuten mal, wie schlimm Arbeitsunfälle sind und hoffen dann, dass sie sich dann künftig zusammenreißen, ne, was nachweislich nicht wird, ne, was dann als BBS bezeichnet wird. So richtig BBS in dem Sinne, wie ich es vorhin gerade geschildert habe und wie es auch die internationale Forschung eigentlich belegt, diese Erfolge, gibt es in Deutschland relativ wenig. Es gibt so ein paar Firmen, die das zum Teil auch aus, wie sie selber die Erfahrung ja gemacht haben, aus dem angelsächsischen Raum eben importiert haben und da auch auf Berater zurückgreifen aus dem angelsächsischen Raum.
Genau.
Aber in Deutschland, wie gesagt.
Genau, es gibt auch kaum Dienstleister, die sowas tatsächlich dann anbieten. Ne? Also wenn man so auf die einschlägigen Dienstleister dann auch mal schaut, auch gerne auf die großen, ist das doch eher ein ganz, ganz kleiner Teil. Man findet ganz viele Schulungen, ganz viele Seminare, klassische Themen wie Stopp-Prinzip in allen Variationen natürlich, ne, im Angebot, aber ganz, ganz, wenn überhaupt, wirklich ganz, ganz am Ende, dass dort auch das Thema mit angeboten wird.
Und dann müssen Sie noch, dann müssen Sie noch mal drauf gucken, ist es wirklich BBS, was die machen, oder ist das nur etwas? Ich habe eingangs zwar ja gleich das mit den Arbeitsunfällen erwähnt. Ich habe das ein paar Mal aber schon mitgekriegt, auch dass irgendwo damit geworben wird. Wir machen verhaltensorientierte Arbeitssicherheit und damit kann man die Arbeitsunfallzahlen reduzieren. Aber dann bei genauerer Betrachtung, wie gesagt, ist das gar nicht BBS, was die machen, sondern eigentlich eher so diese alte Mischung aus Kontrolle und Druck, ne? Und, und Belehrung, Kontrolle, Druck und so weiter, die da eigentlich nur angepriesen wird,
Und das führt nicht zu einer Verhaltensänderung.
Nichts, also nicht zumindest nicht in der Art und Weise und auch nicht so dauerhaft. Ne?
Ja.
Das ist das Problem.
Ja, okay. Genau, Sie haben noch was Interessantes angesprochen, und zwar die BG als Sozialversicherer der Unternehmen. Warum nimmt die BG das nicht als Thema auf, die Berufsgenossenschaften oder die DGUV als Dachverband?
Ich, wie gesagt, seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema.
Ja.
Ich habe von Anfang an eigentlich auch versucht, immer die Unfallversicherung immer wieder mal mit einzubeziehen.
Ja.
Bin am Anfang, muss ich wirklich sagen, damit total abgeblitzt. Also das wurde kaum zur Kenntnis genommen. Das wandelt sich allmählich. Also ich habe jetzt mit einem Unfallversicherungsträger, das darf ich dann auch gerne erwähnen, die Unfallversicherung Bund und Bahn. Wir haben ein Projekt zurzeit laufen, wo wir testen, ob wir diese Prinzipien von BBS auf die Tätigkeit von Rettungssanitätern beim Deutschen Roten Kreuz übertragen können. Tatsächlich dort dazu beitragen können, dass Rettungssanitäter durch Verhaltensänderungen das Risiko, dass sie sich zum Beispiel durch Nadelstichverletzungen und so weiter Schaden zuziehen, dass die sich dadurch das verringern. Das heißt, es ist meine Wahrnehmung schon so, dass das Interesse doch schon stärker wird in den letzten Jahren. Wobei das auch von BG zu BG deutlich unterschiedlich ist. Ne? Es gibt einige, die noch immer so mir die total kalte Schulter zeigen und sagen, naja, das ist doch alles nichts Neues und so weiter. Mir liegt dann immer auf den Lippen zu sagen, ja, wenn es nichts Neues ist, warum macht er das dann nicht schon längst?
Ja.
Also, und es andere, gibt ja viele, die da wirklich
viele große Programme, ne? Auch Vision Zero und wie sie alle heißen, ne? Und trotzdem sind dort, ist da, werden die klassischen Themen immer wieder bespielt. Führung, Regeln, dann auch klar, was ist eine Gefährdung, also Sensibilisierung erstmal als Deckthema. Aber die klassischen Elemente von BBS finden sich im, nach meinem Kenntnisstand in keinem der BG-Programme irgendwie wieder. Das ist eigentlich noch ein Stück weit auch ein verspieltes Potenzial der Unfallversicherer,
Ich bin da ganz bei Ihnen. Ja. Also das hat vielleicht wieder mit dem zweiten Grund zu tun, also neben dem Grund, dass es nicht so einen hohen Anreiz gibt für Unternehmen, aber mit diesem anderen, dass wir keine nicht diesen wissenschaftlichen Hintergrund in Deutschland haben, der Verhaltensanalyse. Und das entsprechend dann auch bei den BGen, nicht allen, wie gesagt, also ich habe mit einigen BGen sehr, sehr angenehme Erfahrungen mit auch gemacht, aber doch bei einigen BGen, das noch immer überhaupt keine Rolle spielt und gar nicht wahrgenommen werden möchte anscheinend. Trauriger.
Aber ja, das stimmt. Aber es bietet ja noch ein unglaubliches Potenzial für alle. Also sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Berufsgenossenschaften, als auch für externe Dienstleister. Ne? Also es ist ich kann mir vorstellen, Sie wünschen sich durchaus auch so den ein oder anderen Marktmitbestreiter auf dem Markt, sodass wir da das Stück für Stück in Deutschland etablieren. Ne? Und da sind wir auch, ich würde auch langsam zum Abschluss kommen. Und da, Sie haben auch etwas ins Leben gerufen, dass wir das in Deutschland Stück für Stück weiter verbreiten. Vielleicht können Sie da noch mal kurz drauf eingehen, wie man auch mit Ihnen in Kontakt treten kann, wie man BBS ein bisschen lernen kann, um das dann vielleicht für all diejenigen, die jetzt ein bisschen neugierig geworden sind und auch ihre Arbeitsumfeld um 50% reduzieren wollen in 2 Jahren. Wie kann man das machen? Wie lernt man das?
Also ich gehe gerne hausieren für das Thema BBS. Also ich bemühe mich immer Vorträge, wenn ich Einladungen kriege. Das ist ganz, ganz selten, dass ich sowas mal nicht wahrnehme. Ich schreibe darüber. Ich habe ein Buch geschrieben, wo man mir sagt, das wäre ganz gut lesbar. Also dass ich auch tatsächlich sowas eignet, um sich da ein bisschen in die Thematik einzulesen. Das Problem ist nur vom Lesen oder mal drüber gehört haben, das BBS klingt sehr einfach, aber es ist dann doch in der Ausführung relativ komplex. Und ich habe deshalb vor gut 2 Jahren zusammen mit meiner Hochschule einen Zertifikatslehrgang entwickelt, Spezialist oder Spezialistin für Behavior-Based Safety nennen wir das, der sich jetzt gezielt an zum Beispiel Sicherheitsfachkräfte, aber auch andere für den Arbeitsschutz im weitesten Sinne Verantwortliche in Unternehmen wendet, die lernen wollen, wie kann man denn prinzipiell die Methoden von Behavior-Based Safety in einem Unternehmen umsetzen. BBS ist immer eine individuelle Anpassung an Bedingungen in einem Betrieb. Ja, das ist nicht ein Konzept, was man so einfach überstülpen kann, auch wenn es manchmal große Ähnlichkeiten gibt. Und das ist das Ziel, was wir in diesem Zertifikatslehrgang verfolgen wollen. Der läuft so über 6 bis 7 Blocktermine, Freitagnachmittag, samstags, ganztags. Wird wieder stattfinden. Ich mache jetzt mal Werbung dafür, auch wenn ich jetzt finanziell eigentlich nicht großartig was davon habe. Aber sehr gerne. Gucken Sie nach auf unserer Webseite. Es ist die FHWS, Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, wenn Sie danach gucken. Zertifikatslehrgang BBS, das müssten Sie auch über Google finden können. Fängt wieder an im Wintersemester, also sprich im Oktober, dauert dann so bis in Dezember rein. Und wie gesagt, so ein paar Wochenendblocktermine sind das dann und man erhält ein Zertifikat einer staatlichen Hochschule mit ECTS-Punkten und so weiter. Einfach mal informieren und auch gerne mich kontaktieren. Ich mache da gerne Werbung, nicht nur für den Zertifikatslehrgang, sondern ganz allgemein für BBS. Wie Sie das ja auch schon festgestellt haben, für eine Sache halte, die in Deutschland einfach noch viel zu wenig bekannt ist.
Ja, wir hängen die Informationen auch an, sowohl Ihren Kontakt dann auch gerne, als auch den Link zu Ihrer Seite und auch den Link zum Seminar oder zum Zertifikat, dass man das dann einfach dort finden kann.
Sehr gerne.
Ja, Herr Wörtlein, ganz, ganz herzlichen Dank für das großartige Gespräch. Ich glaube, der ein oder andere ist jetzt neugierig geworden, welche neuen Wege man noch bestreiten kann in der Arbeitssicherheit. Und jeder, der da irgendwie Kontakt mit Ihnen aufnehmen möchte, kann das, glaube ich, gerne tun. Nochmal herzlichen Dank.
Ja. Vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, für Ihre Zuhörer war es auch interessant.
Ja, super, Dankeschön.
Ja, danke.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir.
Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.